Herzlich willkommen zu einer neuen, zur letzten Mini-Unit im Rahmen der Oscars-Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich wieder einen Gast, um über die Oscars zu sprechen. Es ist an dieser Stelle Stefan Gianferrari. Hallo.
Ja, hallo Christian. Es ist meine Ehre und auch meine Freude, hier zu sein.
Die Ehre und die Freude ist ganz meinerseits. Du bist ja auch schon jahrelang hier im Publikum dabei und fleißiger Patreon-Unterstützer und fleißiges Mitglied in Sachen Film-Twitter und ich genieße das immer sehr, auf Twitter so deine Filmeindrücke zu lesen und bei Letterboxd auch so in längerer Fassung und ich habe das Gefühl, du bist auch ein Kandidat. Du wohnst, glaube ich, auch in einem Kino, also so oft wie du ins Kino gehst, habe ich immer das Gefühl, du hast da direkt so eine Feuerwehrstange, die direkt aus deiner Wohnung im Kinosaal irgendwie endet, aber sehr, sehr schön, dass das endlich mal geklappt hat, dass wir auch mal zusammen eine Runde podcasten. Und an dieser Stelle machen wir das zu Weiß, der ja letzte im Bunde in Sachen Oscars, Best Picture Kandidat für die diesjährige Oscarverleihung im Jahr 2019. Du hast den gestern, glaube ich, geguckt, oder? Gestern, vorgestern?
Genau, gestern war ja auch die Deutschland-Premiere. Da war ich um 8 Uhr im Kino. Er ist also noch frisch. Ich glaube, ja. Du hast ihn ja auch gestern gesehen, oder?
Ganz genau. Ich habe den auch am Abend zuvor gesehen und habe auch noch ein bisschen frische Eindrücke. Unsortierte Eindrücke sind es bei mir. Es überwiegt noch so der erste, das Bauchgefühl, mit dem ich aus dem Kino gegangen bin. Ich bin noch gar nicht in der Lage gewesen, den groß einzuordnen. Wie war es denn so bei dir, gestern Abend aus dem Kino zu kommen?
Ja, ich war mit gemischten Gefühlen nach dem Kinobesuch, war auch ein bisschen hin und her gerissen, weil der Film einen auch ein bisschen bombardiert, kommen wir sicher später dazu. Und ja, das Gefühl hat sich bis heute Abend auch nicht gefestigt. Ich mache mir da immer noch ein bisschen Gedanken, ja, wo kann ich den genau einordnen, wie gut oder wie schlecht fand ich den wirklich, und ja, ich habe da auch noch so ein Bauchgefühl und das, ja.
Das wollen wir ergründen, ja. Aber Bauchgefühl ist ein gutes Stichwort, alles noch relativ frisch. Kannst du vielleicht in kurzer, knapper Fassung, ich meine, Spoiler sind bei einem Biopic, bei einem Film über eine reale Person gar nicht so angebracht, aber kannst du vielleicht kurz den Film zusammenfassen, kurz erzählen, worum es geht, auch für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, weil er eben so frisch im Kino ist?
Ja, sehr gerne. In Weiss, wie schon der Name sagt, Weiss steht für Vizepräsident, geht es um den Vizepräsidenten Dick Cheney, der unter George W. Bush Vizepräsident war. Aber das Biopic durchläuft eigentlich sein ganzes Leben oder sagen wir mal sein Erwachsenenleben, wo er zuerst ein bisschen so ein Trunkenbold war, ein Student, ein bisschen planlos. Und wie wir dann sehen, motiviert ihn seine Frau dann doch, was aus seinem Leben zu machen, weil sie ihn sonst verlässt. Und dann macht er ein Praktikum im Weißen Haus. Und Rumsfeld, gespielt von Steve Carell, macht er dann ein Praktikum und wird dann später der jüngste Stabschef in den USA. Und Bushs Vater, also Bush Senior, wird er, glaube ich, Verteidigungsminister. 4 Jahre, ist dann nachher eher wie CEO in meinem Unternehmen und ist dann eben unter George W. Bush 8 Jahre Vizepräsident. Und man sagt ja auch, er war der mächtigste Vizepräsident der USA. Und wir erleben so die Geschichte bis heute oder bis Ende seiner politischen Karriere.
Ja, und der Film betont es ja eben auch so schön. Der Dick Cheney ist so der stumme Beobachter einer zweiten Reihe, der viel grübelt, selber wenig sagt, aber dann präzise zuschnappt und präzise zuschlägt. So, und dadurch schafft er eben auch so diesen Werdegang, den er eben hat. So wie du sagst, eben schlussendlich da der mächtigste Vizepräsident in der US-Geschichte zu werden. So. Ja. Kanntest du dich denn viel im Vorfeld mit der realen Person aus, mit der realen politischen Person, Dick Cheney?
Nein, relativ wenig. Also ich war ja auch eher relativ jung, also Teenager, als Bush an der Regierung war. Und da hat, ja, als Teenager hatte man eher so Bush im Kopf. Klar sah man dann Cheney mal da vom Kongress aus sagen, wegen den Massenvernichtungswaffen und so weiter im Irak. Den Namen habe ich schon mal gehört, das Gesicht schon mal gesehen, aber ja, es war ein bisschen, sage ich, bevor ich mich intensiver mit Politik befasst habe. So darum, ja. Wie war es denn bei dir?
Ähnlich. Also die Namen der beteiligten realen Personen, die waren mir auch eigentlich alle in Begriff. Condoleezza Rice, Colin Powell, George Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney. Ich glaube, wir sind auch relativ, also du und ich, wir sind ein relativ ähnlicher Jahrgang. Ich kann mich halt auch dran erinnern, so als Jugendlicher, so das traumatische Erlebnis rund um 9-11, dass das halt auch so ein gewisser politischer Erwachungsmoment irgendwie für mich war, so zu merken, was Politik irgendwie auch ist. Und dann eben danach besonders der Irakkrieg, der eben auch sehr stark ja mich so im Erwachsenwerden irgendwie so mitgeprägt hat, ne, so dass die US-Regierung in der Lage ist, an der UN vorbei diesen Krieg irgendwie auch übers Knie zu brechen. Und wir in Deutschland hatten ja eben auch eine relativ, ich will nicht sagen besondere Position, aber durch unseren damaligen Bundeskanzler, der von vornherein gesagt hat, nee, da ziehen wir nicht mit, da machen wir gar nicht erst mit bei dieser Aktion. Und dann die Proteste, die entstanden. Also so mein, sagen wir mal, weltpolitischer, mein weltpolitisches Erwachsenwerden ist zur Zeit dieser Bush-Administration durchaus gewesen. Aber wie du auch sagst, ich kannte eigentlich wenig so im größeren Kreis dieser Regierung. Also wer jetzt, also dass zum Beispiel Dick Cheney so als mächtigster Vizepräsident gilt und galt, habe ich zum Beispiel auch viel mehr durch den Film gelernt als jetzt durch die Nachrichten oder sowas aus der Zeit. Und da hat der Film auch durchaus bei mir punkten können. Also der Film will ja zeigen, wie dieser Werdegang von Dick Cheney war, und will ja auch zeigen, wie machtverliebt und wie strategisch auch eben dieser Mann und eben auch dieses Umfeld war. Und da haben schon einige Sachen bei dem Film durchaus bei mir funktionieren können. Wie war das bei dir?
Ja, das ging mir gleich. Also ich habe vorher noch den Wikipedia-Artikel gelesen.
Okay.
Und dann habe ich fast schon gemerkt, dass da Adam McKay auch größtenteils sich fast an den Wikipedia-Artikel gehalten hat. Und ja, da habe ich eigentlich auch relativ viel gelernt, eben den ganzen Werdegang, wirklich die Person und ja, dass er vielleicht auch einen großen Anteil eben am Irakkrieg hat, an der ganzen Person dort, die man eigentlich im Bush gesehen hat, dass da vielleicht doch Cheney eher so der Puppenspieler war. Und das zeigt ja der Film auch ein bisschen, wie sehr oder wie extrem das denn wirklich in der Realität auch war. Aber es ist sicher vielleicht nicht ganz so extrem. Da können wir, ja. Aber ja, darum habe ich da auch relativ viel gelernt. Und es war für mich ja auch ein positiver Punkt des Films, weil man sich nochmal mit dieser Zeit, eben mit den ersten politischen Erfahrungen des Lebens, so nochmal ein bisschen zu dieser Zeit zurückgegangen ist und da nochmal einen Blick drauf geworfen hat.
Ja, nochmal ein bisschen weitere Hintergründe auch zu erfahren rund um die Person. Wir haben auch schon ein paar Namen erwähnt, aber natürlich, ganz wichtig, an erster Stelle würde ich sagen Christian Bale, der eben den Dick Cheney spielt und mal wieder, ja, also gerade in Sachen Körperform und Körperveränderung mal wieder ganz wortwörtlich dick aufträgt, so, der ordentlich zugenommen hat für diese Rolle und auch wieder komplett in dieser Rolle aufgeht und aufgehen will, was auch so Mimik angeht, also die Art, wie Dick Cheney geredet hat, wie er geguckt hat, so, da versucht Christian Bale natürlich sehr stark drin aufzugehen. Wir haben Amy Adams als Lynn Cheney, als Ehefrau von Dick Cheney. Steve Carell, hast du auch schon erwähnt, Donald Rumsfeld, Sam Rockwell spielt den jungen George W. Bush. Und darüber und darunter, auch ganz wichtig zu erwähnen, Adam McKay, der das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat. Und der, glaube ich, einen gewissen Lauf mittlerweile hat, so mit seinen Filmen. Der Film davor war ja The Big Short. Da hat er sich ähnlich filmisch mit der Finanzkrise von 2008 auseinandergesetzt und hat da auch versucht, so sagen wir mal, Politik oder politisches Geschehen sehr unkonventionell ins Kino so zu bringen, dass es einen Unterhaltungswert hat, aber eben auch, ich will nicht sagen Bildungswert, aber dass da vielleicht auch noch ein paar weitere Hintergründe mitvermittelt werden. Wie stehst du denn zu Adam McKay und vor allen Dingen zu The Big Short?
Ich habe, glaube ich, wirklich nur Big Short gesehen oder dann so die früheren Komödien mit Will Ferrell. Ja, ich fand diese Komödien von Will Ferrell immer ein bisschen schwierig, was so, wenn ich teilweise Ausschnitte gesehen habe oder Trailer. Das war dann, glaube ich, nicht so ganz mein Humor und dann habe ich da eher ein bisschen am Bogen drum gemacht, um seine Frühwerke. Aber nachher der Big Short fand ich sehr gut. Es war eigentlich auch wieder interessant, weil ich die ganze Immobilienblase habe ich dann während meiner Berufsmittelschule, also das ist eine einjährige Ausbildung in der Schweiz, dass man nachher in die Fachhochschule studieren kann. Mhm. Und da haben wir das in Wirtschaft wirklich auseinandergenommen. Und das war dann auch nochmal wieder mit Big Short so ein Rückblick auf diese Zeit, ein bisschen humoristisch wieder, mit diesen ganzen Stilmitteln. Und dann, da war ich eigentlich wirklich das Thema hatte ich wirklich noch drin. Und das war sehr spannend, das nochmal zu sehen. Natürlich wieder mit ähnlichen Schauspielern wie hier. Einen tollen Cast und ja, einen wirklich tollen Film, meiner Meinung nach. Wie stehst denn du zu Big Short?
Ähnlich. Und ich frage vor allen Dingen auch deshalb, weil der die ganze Zeit so in meinem Kopf mitschwingt, wenn ich jetzt auch über Weiß nachdenke und eben auch aus Weiß aus dem Kino da gestern rausgekommen bin. Also ist natürlich immer ein bisschen doof. Ich bin eigentlich kein großer Freund so sehr davon, Filme immer miteinander zu vergleichen, weil jeder Film steht für sich und jeder Film ist irgendwie für sich. Aber ich habe die ganze Zeit so das innere Bedürfnis, ich muss das die ganze Zeit unterdrücken, Weiß eben nicht mit anderen Filmen zu vergleichen. Und der naheliegendste Vergleich für mich ist eben einerseits The Big Short, weil der eben auch von Adam McKay ist und teilweise ja der Cast auch gleich ist zwischen diesen beiden Filmen. Und ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, Weiß mit Black Klansman zu vergleichen, weil beide Filme jetzt dieses Jahr als bester Film bei den Oscars nominiert sind und in meinen Augen ja, beides politische Filme sind. Und ich schwebe halt die ganze Zeit auch geistig bei diesen anderen Filmen, weil mein erster Eindruck, mein Bauchgefühl nach dem Kino war eine Mischung aus Wut und Enttäuschung bezüglich Weiß. weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass Weiß viel zu zahm ist und viel zu brav ist und sich irgendwie auch viel zu distanziert mit Dick Cheney und mit der Regierung von Bush auseinandersetzt. Während ich das Gefühl habe, während ich selber so wütend bin, wenn ich jetzt gerade an politische Verhältnisse in den USA denke, wenn ich an das jetzige Weiße Haus denke, wenn ich dann aber eben auch an das Weiße Haus denke, dass mir eben Weiß präsentiert rund um George W. Bush und Dick Cheney. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich das Bedürfnis hatte oder gehofft hatte, dass Weiß selbst auch wütender ist. Und selbst, also ich hatte das Gefühl, dass The Big Short ein Film war, der mit so einer gewissen Wut auch erzählt und mit so einer gewissen Energie irgendwie auch arbeitet und irgendwie was anzuklagen, was anzuprangern hat. Und Weiß war dann für mich doch recht zahm, recht zahnlos irgendwie auch in seiner Anklage. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Wie war denn so dein Bauchgefühl nach dem gestrigen Kinobesuch?
Ja, mir ging das recht ähnlich. Also zuerst mal zum Vergleich. Ja, der Vergleich mit Big Short ist da natürlich, ja, den macht man fast automatisch, weil die so ähnlich sind oder die Handschrift von McKay so sichtbar ist. Und auch mit BlacKkKlansman, jetzt wo du sagst, ist natürlich da der Vergleich da, der komödische Ansatz, ein politisches Statement zu machen und eben auch ein bisschen gegen die frühere Regierung und auch gegen die jetzige Regierung zu schießen und auch zu kritisieren. Mhm. Und ja, mir fehlt auch ein bisschen so die Kritik, die kommt dann vielleicht ganz, ganz am Schluss in einer wundervollen Mid-Credit-Szene, ja, die fast das Beste am ganzen Film war, meiner Meinung nach. Oder die, ja, das, der Bezug war dann wirklich zu wenig aktuell. Es war dann wirklich eigentlich rückblickend oder vielleicht eher so da, wo wir jetzt stehen mit den USA, ist die Grundlage von das, was in Weiß passiert ist. Und der kritisiert eher, was schon vergangen ist und nicht aktuelle Zustände. Mhm. Und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, dass er vielleicht auch die Parallelen zu jetzt zeigt, weil ich denke, da hinter Trump gibt es sicher auch so ein paar Puppenspieler, mhm, wo vielleicht, ja, weil Trump ja, denke ich, noch weniger eigene Agenda hat, so als Bush.
Naja,
vielleicht sogar.
Cheeseburger essen und twittern ist auch eine Agenda.
Genau, und Golf spielen.
Und Golf spielen, ja, tatsächlich.
So, und da, ja, da wäre ein Vergleich vielleicht mit den aktuellen Puppenspielern oder mehr Kritik auf die aktuelle Regierung, auf das aktuelle Geschehen, mhm, schon wünschenswert gewesen. Und das, mhm, war auch das, was mir ein bisschen gefehlt hat.
Ich meine, das ist natürlich dann auch wieder, also da bin ich auch selbst wieder mein eigener Kritiker im Grunde genommen, weil ich ja auch sagen würde, so ja, das will der Film vielleicht einfach auch gar nicht abliefern. Das will der vielleicht auch gar nicht sein. Der will sich gar nicht mit dem aktuellen Weißen Haus rund um Donald Trump beschäftigen. Vielleicht auch verständlich, weil also da passieren ja täglich die wildesten neuen Erkenntnisse. Da, also dieses Weiße Haus ist ja ständig wie eine Lawine dabei größere Berge von Blödsinn auch irgendwie rauszuposaunen und also die Entwicklung ist da halt noch so schnell und so groß, dass ich das auch gut nachvollziehen kann, sich da erstmal noch gar nicht ranzutrauen. Und es ist halt einfach nur so, dass ich halt das Gefühl habe, also das ist vielleicht auch ein bisschen unfair Weiß gegenüber, aber dass der Film vielleicht irgendwie auch zum falschen Zeitpunkt irgendwie rauskommt. Also die Geschichte rund um Dick Cheney ist schon auch interessant und ist schon auch spannend und da präsentiert Weiß auch eine relevante These, würde ich sagen, nämlich guck mal, also das der Film macht ja durchaus ein größeres Bild auch noch auf, indem er sagt, guck mal, was dieser Vizepräsident, also wo der herkommt, wie der agiert, wie der arbeitet und guck mal, was er angerichtet hat. Und dann so im letzten Halbsatz am Ende ist noch so dieses und guck mal, was eigentlich die aktuellen Folgen davon sind. Also was wir davon immer noch in der Gegenwart irgendwie spüren, während er schon wieder beim Fliegenfischen irgendwo in einem Fluss steht, so fliegen halt immer noch, also flüchten immer noch Menschen und fallen immer noch irgendwelche Bomben und passieren immer noch Dinge, die da vielleicht so als Kettenreaktion ausgelöst wurden. Und trotzdem bin ich aber irgendwie so, das ist so mein Gefühl, ich saß halt im Kino und dachte mir, ja, aber dann teil auch mehr aus, dann hau auch mehr drauf, dann zeig mir, lieber Adam McKay, zeig mir deine Wut, zeig mir die Wut, die du hoffentlich spürst, wenn du dich mit dieser Figur Dick Cheney auseinandersetzt, weil ich habe sie durchaus teilweise gespürt, aber manchmal auch nicht doll genug, weil ich das Gefühl hatte, dass auch Adam McKay so ein bisschen so mit so einer Armlänge immer noch arbeitet. Und dann gibt's auch so Momente, wo dann ja Dick Cheney irgendwie seinen 5. Herzinfarkt hat und man vielleicht irgendwie mit trauern soll um seine Gesundheit und um seine Person. Und da bin ich dann irgendwie auch eher verwirrt gewesen, dass ich einfach nicht wusste, was will der Film jetzt hier gerade von mir? Warum soll ich jetzt hier irgendwie mittrauern? So? Ich weiß nicht, wie dir das ging.
Ja, ich hatte eigentlich nicht sehr großes oder sehr lange Mitgefühle. Bei mir war der Herzinfarkt war schon fast wieder als Running Gag inszeniert irgendwie. Mhm. So, ja, Dick Cheney sagt, oder ja, im Film sagt er dann selber irgendwie so, ja, ruf einen Arzt. Oder
so nüchtern, ja, er ist total
so nüchtern, so, ja,
verklärt dabei. So, ja.
Genau. So das Einzige, wo ich sah dann eher irgendwie so fast, ja, ein Mensch, der fast nicht menschlich ist, der fast keine menschliche Züge hat, der wirklich nur nach Macht strebt und noch mehr Macht. Und das Einzige, wo ich ein bisschen die Menschlichkeit gesehen habe, war so die Bindung zu seiner Tochter, die ja lesbisch ist. Und zu der hat er ja immer gehalten. Und das war irgendwie auch so der Grund, warum er nicht als Präsident oder als Präsidentschaftskandidat in Frage kam. Weil er ja sich nicht zur Homo-Ehe distanzieren wollte. Mhm. Und dann, ich sah eher da so den Funken Menschlichkeit in ihm, dass er wenigstens zu Tochter hielt, oder zumindest sagen wir mal den größten Teil des Filmes oder seines Lebens. Es gab ja dann irgendwann auch einen Bruch. Mhm. Und ja, darum, Mitgefühl hatte ich darum eigentlich sehr wenig mit dieser Person.
Mhm.
Ja.
Wie hat denn so die Filmform für dich funktioniert? Also der Film arbeitet ja ähnlich wie The Big Short mit sehr eigenen Mitteln und Methoden. Wir haben zwischendurch einen Erzähler, der zu uns spricht, also der sowieso viel eben die Geschichte von Dick Cheney erzählt, aber dann eben auch in Szenen vor der Kamera sitzt und zur Kamera, also zu uns spricht. Oftmals schneidet der Film auch oder versucht so Bedeutungsebenen im Bild so mit reinzuschneiden. Also wenn Dick Cheney und George Bush zusammensitzen, irgendwie bei Chicken Wings diskutieren, ob jetzt eben Dick Cheney der Wahlkampf-Kumpane werden soll von George Bush, dann werden da so Bilder vom Angeln reingeschnitten. Ne? Also Dick Cheney ist so derjenige, der eben angelt und der den Haken, der den Köder auswirft für George Bush und der dann halt zuschnappt. Also diese Angelmetapher, die wird da eben auch ins Bild reinmontiert. Oder dann sind der auch, also das fand ich eigentlich auch schon wieder ganz, dann doch auch ganz witzig, als ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, ich glaube, hier Dick Cheney hat so seine politische Karriere irgendwie beendet Anfang der 90er, wird so Firmenchef von einem Ölkonzern und Friede, Freude, Eierkuchen, so der Familie geht's gut und ihm geht's gut und alles ist toll. Und dann laufen auf einmal schon die Credits. Dann laufen schon die Credits und der Film tut so, als ob er zu Ende wäre und als ob die Geschichte zu Ende wäre. Und dann kommt aber der Anruf, das Telefonat bricht diese Credits halt ab, weil am Telefonhörer ist eben jemand, der sich erkundigen will, ob Dick Cheney Lust hätte, eben mit George Bush Wahlkampf zu machen. So und also der Film arbeitet eben auch in so in so ganz eigenen filmischen Methoden und eben auch Gags. Hat das für dich gut funktioniert? Bist du da mitgegangen? Hast du mitgelacht? Wie hast du den Film so filmisch wahrgenommen?
Ja, für mich war das ein bisschen so zu vergleichen. McKay hatte, glaube ich, früher Saturday Night Live geschrieben oder Episoden geschrieben. Und für mich war der Film wie so ein Comedy-Programm und der einfach so alle zwei Minuten und jede Minute etwas raushaut. Entweder ein Witz, ein Spruch oder eben so Gimmicks, Credit Scenes, Voice-Over und so weiter. Und der feiert und feiert und feiert und hofft einfach so, dass jeder zweite, der dritte hängen bleibt. Einfach so ein Teller, der auf dich geworfen wird und ich schau mal, was hängen bleibt. Und dann gewisse Sachen fand ich wirklich sehr witzig. Gerade bei diesen Credits, da war ich dafür wieder einer der wenigen im Kino, die laut gelacht haben, weil ich das, ja, das zaubert mir jetzt noch ein Lächeln auf die Lippen. Und dann andere Dinge, da wurde hinter eine Reihe hinter mir gelacht und ich saß da und ja, zuckte mit den Schultern. Es war wirklich eine komische Stimmung auch im Kino. Es gab wirklich eine vereinzelte Lache, aber nie, dass das ganze Kino gelacht hat oder gleichzeitig. Es gab immer wieder mal da ein Lacher oder dann, ja, was ich so mitbekommen habe. Und so ging es mir auch. So und teilweise hat es dann funktioniert und teilweise dann überhaupt nicht, oder? Ja, das beschreibt auch den ganzen Film ein bisschen. Durch diese vielen Stilmittel und diese ganzen Sachen, die er macht. Und dann bringt er wieder Bilder, dann bringt er wieder fast Doku-Ausschnitte, dann bringt er wieder Textbilder. Ja, man weiß, man wird wirklich zu bombardiert und weiß eigentlich gar nicht, was man denken oder was man fühlen soll.
Ja, ging mir ähnlich. Ich hatte auch so den Eindruck, dass das nicht alles zündet und funktioniert. So dieses frei nach dem Motto, viel hilft viel und wir werfen alles an die Wand und gucken, was kleben bleibt und jeder pickt sich da so die eigenen Gags irgendwie raus und das fand ich halt auch bei The Big Short stimmiger und runder irgendwie und ich, wie gesagt, ich bin immer wieder dabei, den Film halt zu vergleichen mit The Big Short und Big Short hatte eben auch für mich viel mehr auch eine Haltung. Also ich fand, wenn auch schon länger her, dass ich den jetzt gesehen habe, aber ich habe so den Eindruck, dass das Tempo höher war und eben so eine viel, wie gesagt, auch eine größere Wut bei The Big Short irgendwie so mitschwang, aber eben auch so eine gewisse Haltung der beteiligten Person gegenüber, die halt diese ganze Finanzkrise mit verursacht haben, eine Haltung aber eben auch dem Publikum des Filmes gegenüber und hat da teilweise auch so ein bisschen so einen Spiegel vorgehalten und hat eben auch mit diesen Stilmitteln, also ich erinnere mich eben daran, dass da irgendwie Margot Robbie irgendwie in einem Jacuzzi irgendwie sitzt und wirklich so süffisant zur Kamera spricht, so nach dem Motto, also ihr Idioten da im Publikum würdet ja niemals euch mit diesem Film oder mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ihr würdet mir niemals zuhören, wenn ich euch jetzt erzähle, wie hier irgendwie dieser Devisenhandel funktioniert. Also schmücken wir das Ganze mal optisch ein bisschen hübscher auf und jetzt weiß ich, jetzt hört ihr mir zu. Da hatte ich halt auch so das Gefühl von, ja, so eine Verachtung diesem Publikum gegenüber, was ja durchaus auch stimmt, weil, also ich persönlich habe mich vorher auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, weil das halt sehr abstrakt und theoretisch und sehr trocken ist und das habe ich so ein bisschen vermisst hier bei Vice. Also da hatte ich den Eindruck, dass ähnliche Stilmittel bemüht wurden, aber wenig, also aber dass da weniger Biss bei der ganzen Sache dabei ist und weniger ausgeholt wurde, wenn mit dem Baseballschläger zugehauen wird, sondern alles so ein bisschen braver, so ein bisschen zahmer und so ein bisschen, na ja, das hat letztes Mal gut funktioniert, wenn wir mit Filmen auch rumspielen, also spielen wir hier auch mal filmisch herum und arbeiten da mal so ein paar Sachen ein, aber so richtig überzeugt von den Stilmitteln und überzeugt von der Notwendigkeit der Stilmittel sind wir ja auch nicht, aber wir ziehen das mal alles so ein bisschen mit durch. Also da war ich auch so ein bisschen, das hat mich teilweise auch ein bisschen kalt gelassen, so. Ja.
Ja, ich ein gutes Beispiel fand ich dann auch so das Voiceover. Das wird ja am Anfang weiß man gar nicht, wer da spricht.
Ja.
Dann bekommt man irgendwann ein Gesicht und es wird immer länger gezogen und das ist so ein bisschen der rote Faden und dann denkt man so, ja, wer ist die Person oder wo, wie löst sich das auf? Und als es dann aufgelöst war, war es eher so, ja, auch wieder ein Schulterzucken. Es war nicht so der Aha-Effekt oder das ein größeres, sondern mehr so, ja,
das mir egal, so ein bisschen.
Ja, das war irgendwie so. Und ich denke, vielleicht war das auch ein bisschen so, dass bei Big Short hat es da sicher viel, gab es unendlich viel Material, Personen, Bücher, Betroffene und so weiter. Und Dick Cheney war ja ein sehr verschlossener Typ, der ja, und viele Gespräche fanden auch unter vier Augen statt. Und eben, dann war vielleicht eher der Wikipedia-Artikel, der ausgedruckt wurde und dann, und das, was man ein bisschen wusste, vielleicht noch zwei, drei Insider, was ein bisschen an die Oberfläche gekommen ist seit da. Und man hatte sehr viele Lücken. Und dann wurde vielleicht das Drehbuch mehr so ergänzt mit diesen Gimmicks, als das wirklich. Und darum fehlt vielleicht auch dieser rote Faden hier in diesem Film. Und darum hat das vielleicht auch nicht so gut funktioniert wie bei Big Short.
Ja, guter Punkt. Also das, da habe ich auch drüber nachgedacht. Einfach, dass der Film auch eben mit dieser Distanz, also der Film kann diese Distanz zu Dick Cheney für meinen Geschmack nie so wirklich überwinden, aber hat wahrscheinlich auch einfach das Problem, dass er diese Distanz auch gar nicht überwinden kann. Also dass es gar nicht die Möglichkeiten so sehr gibt, weil Dick Cheney so verschlossen ist und war und weil, wie du sagst, kaum Aufzeichnung, kaum Quellen überhaupt vorhanden sind, um ja diese Vier-Augen-Gespräche und diese Hinterzimmergespräche überhaupt irgendwie, um überhaupt irgendwie da ranzukommen. Also Dick Cheney bleibt immer noch ein Rätsel, auch nach diesem Film. Also für mich persönlich und ich glaube eben auch immer noch zu einem gewissen Teil für Adam McKay. Weil der reale Dick Cheney einfach auch so war.
Ja, geht mir auch so. Man hat so ein bisschen ein Bild bekommen, was er sein könnte oder welche Person er sein müsste, weil er diese Dinge getan hat. Ein gutes Beispiel fand ich da auch die Szene, wo er absichtlich oder unabsichtlich bei einer Jagd einem Kameraden ins Gesicht oder sonst angeschossen hat. Und schlussendlich hat er sich nicht entschuldigt, sondern, glaube ich, ein Politiker oder der angeschossen wurde,
das weiß ich gar nicht genau.
Und der musste sich entschuldigen für die Unannehmlichkeiten und den ganzen Stress, den die Familie von Cheney hatte, weil er angeschossen wurde.
Ja.
Und das zeigt mir dann doch, was das für eine Person sein muss oder zumindest stellenweise ist.
Hm.
Aber eben mehr so wieder dann zwischen den Zeilen.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen und ich glaube auch, dass da ein Großteil meiner Frust von meinem Empfinden dem Film gegenüber, wie so oft im Leben halt auch eben von mir ausgeht. Also weil die Szene, die du gerade beschrieben hast, ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür für die Person Dick Cheney und eigentlich auch für den Film, weil diese Szene, die passiert auch so eigentlich fast so nebenbei, die wird am Ende noch so mit erwähnt. Das ist so ein Halbsatz, der noch so dazukommt, aber eigentlich eine Menge aussagt und relativ unaufgeregt auch inszeniert ist. Und ich glaube, dass ich mir weiß auch noch mal mit genug Abstand und wenn diese ganze Oscar-Sache mal vorbei ist, dem ich vielleicht noch mal eine zweite Chance geben sollte, um dann viel genauer hinzugucken und auch den Film, jetzt kann ich es halt endlich tun, den Film auch für das zu nehmen, was er ist und eben nicht enttäuscht zu sein für das, was er nicht ist. Ne, so kennst du ja auch, du bist ja auch oft im Kino, nichts ist schlimmer als im Kinosessel zu sitzen und eigene Erwartungen mit in den Saal reinzubringen. Und diese Erwartung dann irgendwie enttäuscht zu sehen, ist natürlich auch erstmal eine Reaktion und ein Empfinden dem Film gegenüber, aber hat auch eine Menge mit einem selber zu tun und vielleicht nur peripher auch was mit dem Film. So. Ja.
Ja, den Kampf führe ich auch immer wieder, dass ich wirklich dem Film nicht vorenthalte, was er alles nicht ist, sondern ja wirklich einen Schritt zurückgehe und schaue, was er ist und ihn dann da an Rand bewerte. Und bei mir selber fällt das teilweise fast schwieriger, als wenn ich jetzt einen Podcast oder eine Kritik lese. Und dann lese ich das da und dann denke ich ja, aber du schreibst hier, oder also die Person schreibt ja hier nur, ja, was er alles nicht ist oder warum er nicht gut ist. Und da stört es mich dann teilweise fast mehr. Und ja, ich kenne das, diese Erwartung oder diese, ja, man hat dann doch eine Vorstellung oder wünscht sich was oder hat dann einen ähnlichen Film wie Big Short, wo man eben so sagt, ja, er ist das nicht und das nicht und das nicht. Aber eben gerade dann bei der zweiten Sichtung kann man dann vielleicht eben sich vielleicht vorher nochmal ein bisschen einlesen oder noch eine Doku schauen oder etwas und dann nochmal schauen. Dann weiß man auch, was man zu erwarten hat und was er eben ist oder hat sich diese ganze Enttäuschung, was er nicht ist, schon ein bisschen, ja, man hat sich davon leer geschrieben, leer geredet und das hilft sicher nochmals dann.
Mir hat es zum Beispiel auch bei The Favorite geholfen. Da hatte ich ja auch erstmal die Mini-Unit auch gemacht, hier so in diesem Oscars-Kontext und habe den dann auch noch ein zweites Mal geguckt und habe dann eben, war nach der ersten Sichtung so ein bisschen verwirrter, eben auch weil der Film nicht immer das war, was ich erwartet hatte und bei der zweiten Sichtung konnte ich mich dann viel mehr drauf einlassen und kam dann auch besser klar mit dem Film und konnte besser eintauchen und aber genau, über die Oscars, wir wollen ja auch noch über die Oscars sprechen. 8 Nominierungen hat Vice bekommen, eben unter anderem als bester Film, deswegen besprechen wir ihn hier auch in diesem Rahmen, in dieser Runde. Was denkst du denn, hat der Film realistische, gute Chancen, am Ende des Abends als bester Film ausgezeichnet zu werden?
Ich vermute eher nicht. Ich sehe ihn nicht bei den Top-Favoriten, aber ich finde es auch dieses Jahr schwieriger als sonst. Und ich denke, gerade durch das Wahlsystem, das ihr auch schon angesprochen habt in einer früheren Mini-Unit, dass eben beim besten Film nicht einfach der beste Film gewählt wird, sondern eine Reihenfolge. Gerade dadurch denke ich, dass da dann vielleicht ein lachender Dritter gewinnt. Mhm. Ich zähle aber Weiß trotzdem nicht ganz dazu. Aber es wäre nicht eine komplette Überraschung. Also es wäre fast gar kein Film dieses Jahr eine Überraschung für mich. Ich rechne mit allem, aber ich rechne ihm schon eher Außenseiter Chancen ein. Mhm. Ich sehe ihn da in anderen Kategorien eher vorne.
Ich hab da auch drüber nachgedacht. Ich sehe ihn auch eher so, wie du sagst, dieser lachende Dritte, dieser Film. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja schon da, haben wir eben auch in anderen Mini-Unions besprochen, dass halt so ein Film ausgezeichnet wird, der so bei vielen so im Mittelfeld ist, ne? Also kein wirklich kontroverser Film ist, sondern bei vielen irgendwo auf der 2 oder 3 steht. Und da sehe ich jetzt auch nicht die besten Chancen für Weiß, aber so da, das kann ich mir am ehesten vorstellen, dass das irgendwie so sein Weg zur Auszeichnung sein könnte. Aber ja, ich sehe da eigentlich auch eher andere vorn. Und wenn ich mich dann auch so, also das, was Weiß ist und was ihn auszeichnet, eben ein politischer Film zu sein, also ein Film über eine politische Person, eine politische Sphäre, eine politische Zeit. Wenn man sowas auszeichnen will in der Academy, würde ich sagen, ja, dann nimmst du doch eher BlacKkKlansman, oder nicht? Also der ist halt bissiger, der ist halt, also der erzählt auch mehr über die Gegenwart, der ist irgendwie, der teilt mehr aus, der ist irgendwie radikaler, und da würde ich, glaube ich, dann eher BlacKkKlansman dann weiter nach oben schieben. Bei den Biopics, das ist ja auch nicht das einzige Biopic, was nominiert ist, wenn jetzt wirklich so auf diese klassische, ich meine, das ist er ja auch nicht, Weiß ist ja auch kein klassisches Biopic, was jetzt hier irgendwie diese klassische Biopic Formel irgendwie bedient, aber wenn du Bock auf sowas hast, würde ich, glaube ich, eher Bohemian Rhapsody, den ich jetzt auch nicht unbedingt gut und passend finde, aber das ist halt noch viel mehr so ein klassisches Biopic, mit auf jeden Fall auch grandioser Musik so und auch einer grandiosen Person, die da erzählt wird. Also ich frage mich, welche Geschmäcker Weiß abholt in der Academy. Und kratzt mir trotzdem noch den Kopf und komme da auch nicht zu den passenden Antworten. So.
Hm. Ja. Ja.
Aber bei den anderen Kategorien vielleicht, hast du da schon mal drauf geguckt? Also wir haben auf jeden Fall den besten Schauspieler, Christian Bale. Wir haben den besten Supporting Actor, also Nebendarsteller, Sam Rockwell als George Bush. Und Best Supporting Actress, Amy Adams. Meinst du denn, dass er da vielleicht irgendwie was abstaubt?
Ja, ich denke, Bale ist da für mich neben Malek, aber vor allem Bale, der große Favorit in der Hauptdarstellerkategorie. Mhm. Weil letztes Jahr hat er schon gezeigt, dass die Academy auf dicke Männer oder dick geschminkte Männer steht, auf diese Performance. Und Bale hat sogar noch 20 Kilo zugenommen, also eigentlich müsste das ja auch ein Selbstläufer sein. Aber eben, ich sehe da entweder Malek oder Bale, aber ich denke, Bale wird sogar das Rennen machen. Da sehe ich ihn vorne. Dann bei den Nebendarstellern sehe ich jetzt eher keine Auszeichnung. Ich denke, Sam Rockwell ist ja nicht mehr so keine richtig, also mehr eine witzige Performance als eine realistische Performance. Das ist mir, ja. Hm. Den fand ich jetzt schon irgendwie stark, aber nicht so wirklich, dass er Auszeichnungen verdient für diese Leistung. Da sehe ich ihn als Klassenaußenseiter und Amy Adams eigentlich auch. Da gab es stärkere, gerade mit Konkurrentin, gerade von The Favorite oder von Beale Street.
Ja, denke ich auch.
Aber dafür natürlich fast der sicherste Oscar, denke ich, für das beste Make-up und Frisuren. Weil da wurde der ganze Cast, sowohl Bale als auch Amy Adams, als auch Bush, Also Sam Rockwell geschminkt über die verschiedenen Seiten, verschiedenen alt, das wirklich eigentlich so stark, dass man Bale auch, wenn man es nicht weiß, fast nicht wiedererkennt. Ja. Also ich war da auch, der Trailer lief letzte Woche, als ich Green Book saß. Und da saß ein Freund neben mir und ich sagte, ja, Christian Bale. Und der, was, wer? So, ja. Also, und dann da sehe ich ihn dafür vorne.
Ja, da ist die Konkurrenz da, auch gar nicht so groß, weil es nur 3 Nominierten in der Kategorie gibt. Unter anderem halt Mary Queen of Scots, also so ein klassischer Kostümfilm, und Border. Also ich gehe auch eher davon aus, dass Weiß da was abräumt. Und ich kann mir beim Filmschnitt, Film-Editing, könnte ich mir auch vorstellen, ne? Also eben weil hier ja auch viel mit Filmform und Filmschnitt gespielt wird. Könnte sein.
Ja, deine Theorie ist ja immer ein bisschen, der Oscar ist ja the most.
Ja, und also nicht Best Editing, sondern Most, ja. Editing wird ausgezeichnet.
Er konkurriert da sicher mit Bohemian Rhapsody um the Most Editing.
Ja, das stimmt. Ja. Und was haben wir noch? Wir haben halt das Drehbuch, also das beste Originaldrehbuch, und wir haben noch den besten Regisseur.
Ja.
Beim Regisseur weiß ich das auch nicht so genau. Also ich habe sowieso den Eindruck, dass, also das ist so meine Taschenspielertheorie, dass der Film, also der ist ja eigentlich auch irgendwie so knapp in den USA im Dezember noch rausgekommen. Ich glaube, den richtigen Kinostart hatte der jetzt, glaube ich, auch in den USA erst so Ende Januar, Februar. Also der ist noch gar nicht so lange im Gedächtnis der Leute. Und ich weiß gar nicht, wann die Nominierungs... Ich glaube, der Nominierungszeitraum für die Oscars war irgendwie so Anfang Januar. Und ich persönlich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Film so auch so viele Nominierungen bekommen hat, weil ihn vielleicht noch gar nicht so viele tatsächlich sehen konnten, sondern weil viele gesagt haben, so, ah ja, klar, Adam McKay, und jetzt macht er Dick Cheney, und Big Short war doch letztes Mal so super, so klar, dann kriegt er auch schon mal irgendwie eine Nominierung, und der Film sowieso, und Christian Bale haben wir im Trailer schon gesehen, der sieht klasse aus, also dass da eine Menge wohlwollende Nominierungen ausgeteilt wurden. Und da finde ich, ist irgendwie so Adam McKay als bester Regisseur irgendwie so mit für mich eingeordnet, weil, ja, nun, er macht die Sache jetzt vielleicht nicht unbedingt schlecht so, aber da sehe ich halt andere, so wie eben Cuaron mit seinem Roma oder eben Spike Lee mit Black Clansman endlich mal einen Oscar, so. Da sehe ich andere stärker in der Kategorie.
Ja, das geht mir auch so. Eben bei der Regie habe ich auch die beiden als Favoriten, Lee und Cuaron.
Ja.
Und bei Drehbuch haben wir ja eine vorher schon gesprochen, dass es hier eher für mich ein dünnes Drehbuch war, das wirklich durch das fehlende Material eigentlich einfach mit diesen Stilmitteln aufgepusht wurde. Und das finde ich eigentlich eher ein schwaches Drehbuch, was das anbelangt. Eben auch gerade mit diesem Voice-Over, was denn so verpufft.
Mhm.
Da verstehe ich eigentlich fast schon die Nomination nicht. Aber ich habe jetzt da auch nicht einen Blick, wer da sonst hätte nominiert werden können. Das habe ich jetzt gleich gerade nicht, aber da sehe ich den Film auch nicht vorne.
Ja, aber ich glaube schon, also ich glaube auch, was du sagst, so Christian Bale kann sich jetzt seinen besten Hauptdarsteller-Oscar endlich mal abholen. Ich glaube, der hätte ja bisher nur einen besten Nebendarsteller im Schrank stehen. Und
genau, ja.
Genau.
Ja, hat er eigentlich auch verdient. Der hat jetzt genug zugenommen, abgenommen, ist da langsam auch in einem Alter, wo es nicht mehr so gesund ist.
Ja, also ich glaube, bei ihm war es noch nie gesund. Der ist ja direkt nach The Machinist zu Batman geworden, und also was der alles schon zu und abgenommen hat im Leben, so uiuiui. Uiuiui, aber tja. Also sollte es irgendwie das hat die Academy doch mal irgendwie versucht, ne? Also das sollte, glaube ich, dieses Jahr sollte doch dieser irgendwie Best Achievement in Popular Film oder sowas irgendwie verteilt werden, also dieser populäre Oscar. Und die Kategorie, ich finde die ja immer so weitläufig, ich weiß ja nie, was das heißen soll, aber ich finde, da könnte man mal so den Fitnesstrainer und den Ernährungscoach von Christian Bale so über 10 Filme hinweg irgendwie mal so auszeichnen, weil ich glaube, die haben auch gute Arbeit geleistet so in den letzten Jahren, was Christian Bale angeht.
Ja, ist sicher ein interessanter Stoff für eine Dokumentation.
Ja, stimmt, stimmt. Die er dann auch wieder selber spielt, sodass er wieder selber ausgestattet wird. Perfekt. Christian Bale als Christian Bale.
Da kann er auch nochmal zu und abnehmen und trainieren. Und, ja. Ja. Da gab es auch ein nettes Trivia. Dieses Mal hat er ja sich auch, weil Dick Cheney so viele Herzinfarkte hat, hat er sich da, wie soll ich sagen, informiert, was die Anzeichen sind und hat Wiederbelebungsmaßnahmen gelernt und so weiter. Und schlussendlich hatte dann Adam McKay einen Herzinfarkt während der Post-Production.
Ach du Scheiße.
Und Bale hat ihn dann, glaube ich, ja, das Leben gerettet oder zumindest, ja, behandelt.
Oh Gott.
Das.
Ich fand ja den Gag auf Twitter sehr lustig, als irgendwie neulich sowohl Dick Cheney als auch Christian Bale am selben Tag Geburtstag haben. Also die teilen halt das Geburtsdatum und dann hieß es ja auch überall auf Twitter so, ja, das ist mal Method Acting, so. Aber naja. Ja, wie sieht's denn eigentlich aus zu guter Letzt noch? Bist du eigentlich bei den Oscars auch dabei? Also wirst du dir auch die Oscars live geben oder holst du das am nächsten Tag nach?
Ich glaube, dieses Jahr mache ich nicht extra frei. Dafür fehlt mir ein bisschen so die Herzensfilme für mich, wofür ich wirklich aufwache, wach bleibe oder früh aufstehe oder die Nacht durchmache. Da waren die letzten, letztes Jahr war ich dabei, da habt ihr auch zum ersten Mal die Oscars Unit gemacht, live. Da war ich, glaube ich, auch im Chat dabei. Aber da waren auch mehr Filme für mich dabei und dieses Jahr, ja, es ist mir wieder ein bisschen egal, vor allem dann auch die Kategorien zuerst wie Cinematography in der Werbung gezeigt werden soll. Da war ich dann komplett raus. Jetzt haben sie das ja wieder geändert. Aber ja, ich denke, dann einen Tag oder einen halben Tag freizunehmen, ist mir dann doch ein bisschen zu viel dieses Jahr. Ich denke, ich werde dann einfach euren Podcast nachhören. Und ja, und dieses Jahr dafür schlafen. Aber ich bin dafür jetzt und dieses Wochenende noch ein bisschen im Fieber, schaue mir da noch ein bisschen diese Kurzfilme an und was es da noch so online gibt.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen. So dieses, die Oscars sind ja so ein bisschen wie so ein Pferderennen und wenn man da selber kein Pferd, auf kein Pferd gesetzt hat oder wie du sagst, so kein Herzenspferd quasi im Rennen hat, dann ist das auch nicht ganz so spannend, aber nichtsdestotrotz, wir werden auf jeden Fall, wie du ja schon erwähnt hast, einen Livestream auch dieses Jahr machen, auch dieses Mal zur Oscarverleihung. Das ist die Nacht vom 24. auf den 25. Februar, das ist ja auch schon bald, also viel Zeit ist ja nicht mehr bis dahin. Wir werden um 1 Uhr nachts starten, das ist eine Stunde vor der eigentlichen Preisverleihung, vor der eigentlichen Preisvergabe. Denn, wie du ja auch schon angedeutet hast, es gibt eine Menge zu besprechen. Also ich will dieses Jahr auch ein bisschen mehr im Vorfeld auch schon mal über die Oscars reden, weil so viel geändert wurde, geändert werden sollte, dann doch nicht geändert wurde und keine Moderation dieses Jahr und wie ist es eigentlich dazu gekommen, warum gibt es dieses Jahr keinen Moderator oder keine Moderatorin und was ist da mit diesen Auszeichnungen passiert, die dann doch wieder rückgängig gemacht wurden. Was ist dann mit diesen Kontroversen um irgendwelche Oscars, die während der Werbepause vergeben werden sollte? Also dieses Jahr kann man auch eine Menge bei der Oscarverleihung über die Oscarverleihung sprechen und das werden wir natürlich alles tun. Wir werden natürlich auch die Auszeichnungen selbst kommentieren. Wir werden vielleicht auch den ein oder anderen Schnaps hier auf dem Tisch stehen haben und wenn es langweilig wird, dann vielleicht auch Trinkspiele anfangen. Auf jeden Fall werden wir wach sein. Wir werden über die Oscars sprechen. Und wir werden eben das Ganze live auch im Internet streamen. Das könnt ihr euch dann anhören auf secondunit-podcast.de/oscarsunit. Oder ihr geht einfach auf secondunit-podcast.de. Da gibt es auch ein großes Banner. Und auf der Oscars-Seite findet ihr auch Beiträge zu all diesen Mini-Units, die wir schon gemacht haben, die sich eben mit Oscar-Filmen auseinandersetzen. Und da findet ihr auch ein Tippspiel, denn ihr könnt auch Preise gewinnen, also mittippen, wer welche Kategorien gewinnt, welchen Oscar bekommt und am Ende der Nacht dann eben mit den meisten Tipps auch Preise abräumen. Und dort findet ihr auch noch alle weiteren Infos auch zu dem Stream und zu allen möglichen Oscar-Plänen. Und ihr könnt den Podcast natürlich auch sehr, sehr gerne dort unterstützen, unter anderem über Patreon, über Steady, über PayPal. Ihr könnt Spenden dalassen, ihr könnt auch einfach nur euch reinklicken und kommentieren und ja, mitmachen, mit dabei sein und dann eben während der Oscarverleihung in der Oscarnacht mit uns durch die Oscars podcasten, hören, streamen, chatten. All das geht auf secondunit-podcast.de/OscarsUnit. So, jetzt aber wirklich zurück ins Bett, zumindest für mich. Ich muss vorschlafen, ich muss nachschlafen, ich will und muss die letzten Kräfte noch schonen, damit es auch in den Stream, in die Oscar-Nacht gehen kann. Stefan, ich sag dir vielen, vielen Dank fürs Hiersein, fürs Mitreden, fürs Podcasten und ich denke und ich hoffe, dass das auch nicht die letzte Begegnung mit dir war. Vielen, vielen Dank an der Stelle.
Ja, danke nochmals für die Einladung und das hoffe ich natürlich auch, dass ich wieder mal zu hören bin hier. Und wie schon zu Beginn gesagt, es war mir eine Freude und eine Ehre, hier Gast sein zu dürfen und mich auch in die tolle Liste dieser Mini-Units-Gäste einlisten zu dürfen.
Ja, sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal und bis zur Oscars-Nacht. Wir hören uns, wir lesen uns und bis dahin. Tschüss.
Tschüss.